Liebe Zuschauer, in seinem Buch Inside Tagesschau zwischen Nachrichten und Meinungsmache äußert der ehemalige Tagesschau-Redakteur Alexander Teske mehrere zentrale Kritikpunkte an der Arbeitsweise und Berichterstattung der berühmtesten Nachrichtensendung im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Alexander Teske.
Ein fröhliches Hallo aus Hamburg.
Ich freue mich sehr, dass wir beide irgendwie hier einen Zusammenschluss gefunden haben. Als Ihr Buch erschien, war ich doch sehr interessiert. Und für mich stand da ehrlich gesagt wenig Neues drin. Also das heißt, dass ich auch in den vielen Jahren nach meinem Weggang aus der Tagesschau, ich war ja auf einer anderen Seite, nicht viel verändert hat. Sie werfen der Tagesschau einseitige Berichterstattung vor, zum Beispiel bei Themen wie die Flüchtlingskrise, Corona, Klimawandel, die Kriege in Gaza, Ukraine. Und Sie beschreiben eine Tendenz, bestimmte Themen zu priorisieren oder zu ignorieren, die eben nicht zum Weltbild der Redakteure passen, was die Neutralität untergräbt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie würden Sie denn das Weltbild der Tagesschau CVDs, also der Chefs vom Dienst, beschreiben?
Also erstmal ist ja das Weltbild der Chef vom Dienst deswegen so wichtig, weil die einen enormen Einfluss haben bei der Tagesschau. Ich habe ja bei vielen anderen Redaktionen vorher auch schon gearbeitet und da gibt es natürlich auch die sogenannten CVDs, die haben aber, und die sind natürlich auch wichtig dort, aber die haben nicht so einen Einfluss, wie es bei der Tagesschau ist. Deswegen ist es eben ziemlich wichtig, wer dort arbeitet und mich hat total irritiert, dass man nicht weiß, wie man Chef vom Dienst bei der Tagesschau wird und wer diese Menschen sind. Also die kennt man öffentlich nicht, die treten öffentlich auch gar nicht in Erscheinung. Man kann sich das auch nicht ergoogeln, die werden nicht irgendwo vorgestellt. Man kann nicht mit denen in Dialog treten, man kann sich auf diese Stellen auch nie bewerben. Und ich habe einfach nur festgestellt, dass man aus dem Kreis der Redakteure, die zum Teil da eben schon 20 Jahre arbeiten, ausgewählt wird und dass die alten Chefs vom Dienst dann die neuen Vorschlagen der Chefredaktion, die diesen Vorschlägen meistens folgt, weil sie das gar nicht näher einschätzen können, wer da tatsächlich dann geeignet ist. Und das sorgt natürlich für so eine gewisse Kontinuität. Und ich war einfach sehr irritiert, dass man kann die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja immer solche und solche, aber mehrheitlich neigen die natürlich eher einem grünen Weltbild zu. Also links im Sinne von ein sattes Links, ja, ein gut satuiertes Links, so die typischen grünen Stammwähler eben. Und ich war sehr irritiert, was man so auf den Pullovern für Aufdrucke hat, eben eine linksextreme Band zum Beispiel, oder dass man sie auf Demonstrationen gegen rechts auf der Schanze in Hamburg als private Teilnehmer trifft. Und wie sie halt in den Redaktionskonferenzen reden, dass sie eben im Scherz sagen, bei einer Linksextremistin, die vor Gericht steht, wegen schwerer Straftaten, das sei doch eine verdiente Antifaschistin und dann wird gelacht und so. Also das zeugt von einem gewissen Weltbild. Es gibt immer Ausnahmen, aber so mehrheitlich würde ich das schon sagen. Und insgesamt sind sie halt sehr, ja, wie soll ich sagen, satt auch. Also das sind halt, man muss sich vorstellen, die verdienen seit 20 Jahren über 100.000 Euro und dann hat man eben auch so ein gewisses Weltbild. Ja, dann fällt man mit dem Auto aus der Tiefgarage morgens raus und auf den Parkplatz beim NDR und hat sein schönes Häuschen in irgendeinem Vorort und das ist dann eben auch das Weltbild. Und linksgrün ist man vielleicht, weil man eben früher in seiner Jugend bei der Antifa war, aber heute ist man da eben, ja, schon ein bisschen mehr angekommen im bürgerlichen Milieu auch, aber hat sich dieses Idealismus von früher bewahrt, so würde ich es beschreiben.
Gut, ich meine, bürgerliches Milieu hängt ja auch nicht selten zusammen mit konservativen Vorstellungen. Jetzt scheint es da aber nicht so zu sein. Sie sprechen eher von linksgrünen Tendenzen. Kann man das flächendeckend sagen oder haben Sie da auch ein paar konservative Stimmen vernommen, die sich vielleicht auch mal durchsetzen konnten?
Also ich würde sagen, dass keiner von denen richtig konservativ ist. Und wenn, dann hat das gut verborgen, sagen wir mal so. Ja, also wenn dort tatsächlich jemand Sympathien für die CDU oder die FDP oder gar die AfD haben sollte, dann wird er das dort nicht äußern, auch nicht inhaltlich so argumentieren in den Redaktionskonferenzen, weil er sich damit, wie ein Kollege letztens sagte, das sei dann Hochrisikozone. Also der kann das schon vielleicht einmal äußern oder zweimal, aber dann stellt er sich irgendwann ins Abseits. Ja, und man beobachtet sich ja auch gegenseitig. Man möchte beliebt sein unter den Kollegen und möchte den Beifall der anderen und wird da jetzt nicht dauernd gegen den Strom schwimmen. Und man guckt, wer macht Karriere. Und wenn man selbst auch noch Interesse an Karriere hat, dann wird man jetzt nicht jeden Tag dort widersprechen. Man kann dort widersprechen, ja, es wird einem nicht der Mund verboten oder so, aber es passiert dann auch wenig. Also ich habe nie erlebt, dass ich mich jetzt damit durchsetzen konnte, und irgendwann hatte ich da auch keine Lust mehr, jetzt dagegen zu argumentieren, zumal man eben auch sagen muss, es hat überhaupt nicht dazu eingeladen zu debatten. Also es war jetzt nicht so, dass man dass da wirklich ein fröhliches Debattieren war. Man musste sich das schon sehr genau überlegen. Und ganz, ganz selten habe ich erlebt, dass mal jemand da sich hat überzeugen lassen von den Chefs vom Dienst und seine Meinung geändert hat. Und selbst die Chefredaktion, die ich eher doch ein bisschen konservativer noch als die Chef vom Dienst einschätze, haben sich selten auch durchsetzen können. Ja, ich schreibe in dem Buch, dass es eben auch durchaus vorgekommen ist, dass die Chef vom Dienst gegen den erklärten Willen der Chefredaktion Themen gemacht haben oder auch nicht gemacht haben. Ist ja immer wichtig, was man nicht macht bei der Tagesschau. Und dann bis dahingehend, dass ich sie gefragt habe, wenn der Chefredakteur sich eben ein Thema wünscht, wollen wir das machen? Und dann sagt der Chef vom Dienst, nö, ist mir doch scheißegal, dass er sich das gewünscht hat. Also das ging schon relativ weit, und man kann sich ja das ansehen. Es gibt Untersuchungen unter Journalisten, ganz aktuell von der TU Dortmund, hat man gefragt, welcher Partei stehen Sie nahe? Über 500 Journalisten haben mitgemacht, und die Partei, die am beliebtesten waren mit 41%, waren die Grünen, und die CDU, die jetzt den Kanzler stellt, die lagen bei 8% und AfD waren bei 0. Also das ist schon ziemlich eindeutig, und so würde ich es auch bei der Tagesschau sehen.
Wenn Sie also diese prozentuale Verteilung sehen und jetzt zum Beispiel ja mehr und mehr doch offensichtlich wird, dass diese grüne Politik unter Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Superminister im Klimaministerium großen Schaden angerichtet hat für Deutschland, also praktisch den Industriestandort fast schon vernichtet hat und die Unternehmen entweder pleite gehen oder ins Ausland fliehen. Glauben Sie, dass das im Weltbild dort in der Tagesschau-Redaktion etwas verändern kann? Also ich meine, die CVD ist diejenigen, die die Entscheidungen treffen, was gesendet wird und was nicht?
Das glaube ich nicht. Bin natürlich jetzt, also ich bin ja Ende 2023 raus. Und weiß jetzt natürlich nicht mehr, was aktuell dort gesprochen wird, aber ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass die Realität ja schon Einzug gehalten hat. Allein schon deswegen, weil ich ja weiß, was für Medien konsumiert werden. Und man konsumiert hauptsächlich schon mal das eigene Medium, also tagesschau.de. Und dann schaut man vielleicht noch, was macht das ZDF und was macht der Deutschlandfunk, und man liest die Süddeutsche. Aber es werden null alternative Medien zum Beispiel konsumiert, und die Springerpresse ist böse. Also ich beschreibe ja im Buch, dass der Planungschef zum Beispiel, damals ist Bild TV an den Start gegangen, und dann hat er das immer abgeklebt, weil er das nicht sehen wollte auf seinem Bildschirm. Er ertrage den Schund nicht. Also das ist sozusagen, und sowas wie News, das wird da gar nicht geguckt werden. Insofern ist eben die Frage, inwieweit man das überhaupt wahrnimmt. Und ich würde sagen, man nimmt es nicht wahr. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass als ich dort gearbeitet habe, mir das auch alles so nicht bewusst war, wie viele Millionen Menschen sich mittlerweile alternativ informieren. Und auch sowas, was ja, sagen wir mal, vielleicht eher in ihr Weltbild passen würde, sowas wie Nachdenkseiten, das kennen die, glaube ich, auch eher nicht oder konsumieren es auch nicht. Also da wird sehr wenig an der Kritik, die es eben gibt im Land, das kommt tatsächlich bei denen nicht so an. Und diese Beschreibung, die Wirtschaft wäre jetzt am Boden, das würden die vehement bestreiten. Also da würde man schon sagen, nein, das ist ja alles gar nicht so wahr.
Also ich meine, immerhin haben diese alternativen Medien es ja geschafft, wie News und Apollo News, dass Frau Brosius-Gersdorf eben nicht zu einer der höchsten Richterinnen ins Amt kam, denn es ist von den alternativen Medien ordentlich getrommelt worden, gewarnt worden auch. Und aber das sind ja doch Entwicklungen, die zwar jetzt verurteilt werden. Also man nimmt schon wahr, dass die alternativen Medien stärker werden. Aber wird das nicht dann doch letztendlich zu einer Veränderung führen müssen?
Also ich nehme schon wahr, dass man in der ARD langsam, dass da auch Richtungskämpfe gibt und dass man langsam wahrnimmt, dass die AfD eben so stark geworden ist und dass man eben überlegt, wie man damit umgeht. Manche werfen der ARD ja bereits einen Rechtsruck vor, was ja völlig, völlig aberwitzig ist. Aber auch die linken Kräfte haben natürlich bestimmte Interessen und Beharrungsvermögen. Und wenn es eben Julia Ruß mit dieser Sendung klar gibt, dann wird das sofort kritisiert oder der Nur am Ersten wird eben als unmöglich gebrandmarkt. Also alle, die sich so ein bisschen herauswagen, Kaffee extra schwarz ist so ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel, die so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, aber das sind ganz seltene Stimmen in der ARD. Aber ich nehme schon wahr, dass sie damit umgehen, dass eben der ARD-Vorsitzende überlegt und öffentlich auch sagt, man müsste die AfD auch öfter vorkommen, weil das steht im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz klar drin und man würde jeden Tag gegen den Auftrag ja verstoßen, nur es passiert eben nichts, ja. Also selbst wenn der ARD-Vorsitzende das sagt, passiert praktisch nichts. Sie kommt trotzdem nicht in die Talkshow, weil es gibt halt ein sogenanntes, ja, man beruft sich da auf die Redaktionshoheit und wir können das für uns selbst entscheiden und davon nimmt man Gebrauch und deswegen tut sich da nichts. Aber langfristig, glaube ich, überlegt man schon, wie man damit umgeht, weil man darf die halt auch nicht unterschätzen. Also die sind ja jetzt nicht, auch wenn das viele denken, blöd sind sie nicht. Und die nehmen, ich glaube, dass sie sich auch schon Gedanken machen, was würde denn passieren, wenn tatsächlich sich die Kräfteverhältnisse, die Mehrheitsverhältnisse verändern? Und was würde das für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bedeuten? Und ich glaube schon, dass es da so Planspiele gibt, sich drauf vorzubereiten. Aber im Moment sieht man sich tatsächlich eben noch im Abwehrkampf, in Anführungszeichen. Und so wie man ARD mal gegründet hat, als Bollwerk gegen den Faschismus nach dem Krieg. Und so verstehen sich viele Redakteure da auch immer noch.
Da hatten die aber die Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika, jedenfalls offiziell. Das verändert sich ja gerade. Da gibt es Machtverschiebungen. Donald Trump als Präsident, der möchte so nicht weiter arbeiten. Der beobachtet die mangelnde Meinungsfreiheit. Auch seine Minister äußern sich, wie Herr Rubio oder eben auch J.D. Vance als Vizepräsident. Und man sieht ja auch, dass die Anti-Klimapolitik aus Amerika, die von Trump ausgeht, schon gehörigen Einfluss auch auf die Unternehmen hat, die ihre Woke- und Gender-Politik auch zurückfahren müssen, wenn sie mit den USA weiter kooperieren wollen. Auch Politico, das ist ja ein Springer-Medium in Amerika. Man merkt deutlich, da gibt es Veränderungen, ja auch bei den Springer-Medien jetzt. Wird es nicht irgendwann einen Einfluss auf die Tagesschau haben müssen?
Ja, sollte man denken, ne? Aber wenn man sich den letzten Wahlkampf ansieht, wie die Tagesschau oder die ARD berichtet hat, dann ist es da noch nicht angekommen. Und ich finde es deswegen so verheerend, weil der deutsche Zuschauer, der sich nur öffentlich-rechtlich informiert, eben überhaupt nicht versteht, warum die Amerikaner zum Beispiel mit einer überwältigenden Mehrheit Trump ins Präsidentenamt gewählt haben. Es gibt ja eine Umfrage, wer ist der geeignete Präsidentenkandidat? Und da hat Kamala Harris, ich glaube, mit 71% gewonnen und für Trump hatten sich nur 8% entschieden. Also die deutschen Zuschauer sind fundamental anders als die amerikanischen Wähler, weil sie eben den deutschen Leitmedien vertrauen. Daher haben sie ja ihr Bild von Trump, der dort eben als irrationaler Clown dargestellt wird. Und das ist eben verheerend, dass man die Wirklichkeit so verzerrt. Ja, ich bin jetzt auch kein Trump-Fan persönlich, aber einfach zu erklären, warum ist er attraktiv für die Mehrheit der amerikanischen Wähler und warum ist Kamala Harris eben nicht die Lichtgestalt gewesen? Das ist das Versäumnis. Also es waren ja geradezu verliebte Berichte in der ARD über die Kandidatin der Demokratin und das Demokraten und dass Biden, sagen wir mal so zum Beispiel gesundheitlich derartig angeschlagen war und eine weitere Amtszeit gar nicht überstanden hätte. Das hat man eben auch erst nach der Wahl bekannt gegeben und veröffentlicht, obwohl man das eben vorher auch schon wusste. Und diese Berichte hätte man aber nicht gebracht. Und das zeigt eigentlich, dass die Realität da immer noch nicht Einzug gehalten hat. Und ja, irgendwann sollte man das denken. Aber jedes Mal, wenn ich die Tagesschau sehe oder wenn ich mir die Tagesschau.de-Berichte durchlese, bin ich immer noch so ein bisschen fassungslos, wie weit man da die Wirklichkeit tatsächlich ausblendet. Meine Lieblingsrubrik ist ja, in Anführungszeichen, ist der Faktenfinder, den man da geschaffen hat. Und da kann man eigentlich immer lesen, wie das, also wie da keine Fakten geschaffen werden, sondern eben tatsächlich Meinung und Haltung Einzug gehalten hat und teilweise Fake News verbreitet werden, wie ich im Buch nachweise. Und was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat, weil als ich da gearbeitet habe, habe ich das nicht für möglich gehalten. Ich habe jetzt meinen Kollegen, die dort im Nachbarraum saßen, nicht hinterher recherchiert, weil da hätte ich ja sofort hingehen müssen und hätte sagen müssen, das stimmt da nicht und das können wir ja so nicht verbreiten. Das habe ich nicht getan. Ich habe erst nach meinem Ausscheiden die Berichte überprüft und war baff erstaunt, was da alles nicht stimmt.
Ja, Sie sprechen jetzt unter anderem über Patrick Gensing, der von alternativen Medien eben auch oft ein bisschen deutlicher beobachtet wird. Dazu gehört natürlich auch Korrektiv, die immer wieder jetzt auch in juristische Konflikte geraten, wegen der zweifelhaften Fakten, die sie gefunden haben. Wenn heute jemand zu Ihnen käme, der Ihnen etwas bedeutet und Sie fragen würde nach all Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben, welche Medien würden Sie denn jetzt empfehlen?
Also das ist insofern schwierig, weil man ist immer die Frage, wie viel Zeit man investieren möchte, um ein mündiger Bürger zu sein. Ich selber zum Beispiel nehme das jetzt für mich in Anspruch, nicht mehr jede Eilmeldung sofort auf dem Handy mir anzuschauen. Aber nach 35 Jahren im Nachrichtengeschäft kann man das natürlich irgendwie auch sich vielleicht mal erlauben. Und ja, das ist natürlich schwierig, wenn man einen anstrengenden Job hat vielleicht und eine Familie und Hobbys. Hat man vielleicht nicht so viel Zeit und dann ist es eben schwierig generell, ja, wenn man nur eine Quelle anzapft. Gut ist es immer, wenn man mehrere, möglichst sich auch widersprechende Medien konsumiert, ja. Ich sag mal, also früher war es immer die Taz und die Bild-Zeitung und dann vielleicht noch die Süddeutsche und die Frankfurter, also einfach und heute kommen natürlich Alternativmedien dazu, also möglichst breit, unvoreingenommen sich alles anzuschauen und heute, ja, ruhig mal bei News Apollo reinschauen, Nachdenkseiten und trotzdem Tagesschau und Deutschlandfunk sich anzugucken. Einfach viele machen das ja nicht mehr, aber ich finde es deswegen schon interessant, weil wenn man die Tagesschau anguckt, weiß man ja, was viele Millionen Menschen konsumieren, wie sie denken, wie sie auch beeinflusst werden und was die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, herrschende Meinung auch ist, ne, was Konsens ist unter in bestimmten Kreisen. Und das zu wissen ist natürlich auch interessant. Und insofern würde ich mir aber wünschen, dass es nicht notwendig ist, irgendwie 5 verschiedene Medien sich anzugucken, um einen guten Überblick zu haben. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Tagesschau, neutral über alles so zu berichten, dass man nichts anderes konsumieren muss. Aber im Moment funktioniert das leider nicht.
Ja, wir haben ja viele aufsehenerregende Fälle im Moment. Sehr unerfreuliche und sehr traurige Begebenheiten, viele Messermorde, junge Frauen werden vor den Zug gestoßen und die Berichterstattung darüber findet ja auch bei der Tagesschau sehr selten nur statt oder vielleicht in einer Randbemerkung. Überhaupt das Thema Migrationspolitik, das ist ja wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum die AfD einen solchen Zulauf hat, weil sie die einzige Partei ist, die sagt, so kann es nicht weitergehen, wir müssen stoppen. Wenn die Tagesschau aber über diese Dinge gar nicht berichtet, dann enthält sie ja den Menschen ganz entscheidende Informationen, die irgendwann ihr eigenes Leben streifen könnten, vor.
Also ja, tatsächlich natürlich AfD-Sympathisanten oder Wähler oder Mitglieder. Ich meine, wir haben immerhin jeder vierte Wähler würde sich jetzt aktuell für die AfD entscheiden. Die finden sich natürlich in der Tagesschau nicht wieder. Da gibt es ja auch Studien zu, also auch von Medienwissenschaftlern, die nachgewiesen haben, dass über keine Partei im öffentlich-rechtlichen Rundfunk derartig negativ berichtet wird. und dass die Chance nahezu gegen Null tendiert, dass sie einen positiven Bericht bekommen. Gleichwohl glaube ich, dass es nicht nur die Migration ist als Thema, sondern dass die AfD auch in anderen Bereichen viele Menschen abholt, auch in der Corona-Politik eben für viele, sagen wir mal, ein Zufluchtsort war, auch was den Russland-Konflikt betrifft, also den Ukraine-Krieg. Aber auch diese Themen, völlig unabhängig jetzt von der AfD, viele Menschen verärgert haben, wie Leitmedien darüber berichten. Und mich sprechen jetzt auch sehr viele Menschen an, die eben früher links waren und jetzt keine politische Heimat mehr haben und die jetzt aber vielleicht nicht AfD wählen, aber die trotzdem total unzufrieden sind mit der Berichterstattung. Also das betrifft weite Teile der Bevölkerung, die sich nicht abgeholt fühlen. Ja, auch dazu gibt es eine Studie, wer ist am zufriedensten mit der Tagesschau? Das sind die Wähler von Rot-Grün. Klar, die sehen eben ihr Weltbild dort. Insofern ist es, glaube ich, nicht nur die Migration, aber in der Corona-Zeit hat die Tagesschau wahnsinnig viel Vertrauen verspielt, weil sie eben einfach sehr, sehr regierungsnah berichtet hat. Viele haben das eben tatsächlich als knallharte Propaganda empfunden. Ich war in der Zeit da, habe das, muss ich zu meiner Schande auch sagen, gar nicht so sehr gemerkt, sondern tatsächlich erst danach beim Ausscheiden ist mir bewusst geworden, wie viele Zuschauer man da verloren hat, wie viele Menschen und wie groß die Entfremdung ist und dass viele Menschen einfach es auch nicht mehr ertragen, jetzt die Tagesschau zu sehen und schreiend aus dem Zimmer laufen. Ja, es gibt ja sozusagen tatsächlich nur noch die einen, die mit offenem Mund davor sitzen, jedes Wort glauben und die anderen, die für die ist das die Bibel, das stimmt einfach was da. Und dazwischen, so mal so kritischer, gibt es nur noch sehr, sehr wenige leider.
Vielleicht doch mehr, als man denken mag. Sie haben gerade gesagt, während Sie in der Corona-Zeit ja noch in der Tagesschau-Redaktion gearbeitet haben, aber vieles noch gar nicht registrieren konnten oder einordnen konnten. Und das ist Ihnen erst hinterher gelungen. Also Sie sprechen mir da aus der Seele, mir ging es ähnlich in meiner Zeit bei der Tagesschau. Aber was ist es denn, was einen, wenn man dort arbeitet, davon abhält, ein bisschen tiefer zu schauen?
Also ich glaube, ich bin ja kein Psychologe, aber ich glaube, das geht in diesen Bereich, ja, dass das tatsächlich so ein psychologisches Phänomen ist. Wir Menschen wollen ja Anerkennung, wir wollen uns irgendwo zugehörig fühlen. Und wenn man irgendwo arbeitet, ist es eben auch Teil der eigenen Identität. Und man müsste schizophren sein, wenn man jeden Tag irgendwo auf Arbeit geht und den Laden total bescheuert findet. Natürlich habe ich das alles immer schon kritisch gesehen. Ich habe mich dort auch gerieben und gestritten, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Sonst hätte ich ja sofort kündigen müssen. Das habe ich nicht getan. Das heißt, ich habe in der Familie oder vor Freunden, haben wir ja viel darüber diskutiert und da wurde ich immer auch schon angegriffen für die Berichterstattung. Da habe ich das ein Stück weit aber noch verteidigt. Intern habe ich es aber eher kritisiert. Also ich habe schon oft gesagt, dass ich bestimmte Sachen anders machen würde, aber auch da kann man eben nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen, weil ansonsten geht niemand mehr mit einem Mittagessen oder wird man da geschnitten und ja, da muss man sehr, sehr stark und gefestigt sein, wenn man das in Kauf nimmt. Und das muss ich sagen, war ich einfach auch nicht. Und tatsächlich erst nach meinem Ausscheiden, je länger ich raus bin, umso kritischer sehe ich das dort. Also vieles ist mir auch wirklich erst hinterher klar geworden. Es macht natürlich auch unabhängig und frei, wenn man von denen nicht mehr bezahlt wird. Und die meisten gehen diesen Schritt eben nicht. Ja, also man sieht ja, dass viele erst als Rentner mutig werden. Und dann das sagen, was sie eigentlich immer schon hätten sagen müssen, auch öffentlich. Und den Schritt, den ich jetzt gemacht habe, einfach 15 Jahre vorher schon freiwillig kündigen. Ich hatte ja einen unbefristeten Vertrag bis zum Lebensende. Das macht kaum einer, weil die eben, ja, es korrumpiert einfach, das gut zu verdienen. Viele sagen dann, ja Gott, für mich reicht's noch und die paar Jahre. Und die suchen sich dann einfach schöne Hobbys und leben sich in ihrem privaten Leben aus, ja.
Wie würden Sie denn den Prozess beschreiben? Und vor allem soll die Frage gestellt sein, was war letztendlich der Auslöser dafür, dass Sie dann aufgehört haben dort? Und ist es ein Prozess gewesen, dass es immer mehr wurde, was Ihnen auffiel und irgendwann der Punkt da war, wo Sie sagten, ich mach's nicht mehr mit? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es gab so eine Art, ich wollte zur Tagesschau tatsächlich, ich bin ja freiwillig dahingegangen, wurde mir vorgeschlagen und ich habe es angenommen. Und ich habe es mir auch nicht so vorgestellt, wie ich es dann da tatsächlich vorgefunden habe. Ich habe aber von Anfang an tatsächlich das Gefühl gehabt, nicht dazu zu gehören. Eines meiner ersten Erlebnisse waren eben die sogenannten Hetzjagden von Chemnitz. Ich kam ja aus Sachsen und wusste, wie die Menschen in Sachsen über Chemnitz denken. Und ich habe eben hautnah miterlebt, wie die Menschen in Hamburg in der Redaktion darüber reden und habe eben schwere Konflikte und Diskrepanzen festgestellt. Und das war so ein erstes Schlüsselerlebnis. Und so ging das eigentlich die ganze Zeit weiter. Aber ich bin eben 6 Jahre da geblieben. Und es war jetzt nicht so, dass ich mit einem großen Türknall da raus bin, sondern ich hätte nach Leipzig zurückgehen können zum Mitteldeutschen Rundfunk. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Es hatte tatsächlich eher private Gründe, dass ich eben gedacht habe, okay, ich bin jetzt so lange im Nachrichtengeschäft. Ich war 21 Jahre bei der ARD. Hast jetzt irgendwie alles erlebt und wenn du nochmal was Neues machen willst, dann jetzt oder nie. Und ich wollte halt nicht im Altersheim sitzen und es bereuen und immer denken, wie wäre es denn gewesen, wenn ich nochmal was Neues gemacht hätte, hättest du nur und so weiter, sondern ich wollte es einfach probieren, bin ins kalte Wasser gesprungen. Mir war klar, dass es auch schwierig wird, also in jeder Hinsicht, dass man Freunde verliert, dass man natürlich irgendwie auch weniger Geld verdient, aber der Spaßfaktor höher ist und es ja, ein Stück weit kann ich jetzt auch wieder leichter in den Spiegel schauen und es war ein schwerer Prozess und ich wollte einfach gerne wieder unabhängig auch mich an meine Wurzeln erinnern und Journalist werden, bleiben wieder, denn zuletzt war ich nur noch ein Nachrichtenbeamter, ich habe ja dort überhaupt nichts Kreatives mehr gemacht, das muss man sich wie in einer Behörde vorstellen. Also wie beim öffentlichen Dienst, ja ganz streng hierarchisch und auch Spaß befreit und so habe ich das da erlebt und das wollte ich einfach auf Dauer nicht. Dafür ist mir dann auch mein Leben zu schade. Man lebt ja tatsächlich nur einmal.
Bin ich anderer Meinung, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Was machen Sie denn heute?
Ja, ich schlage mich als freier Autor und Journalist durch. Tatsächlich schwierig, trotz des Erfolges des Buches. Ich halte es jetzt hier einmal in die Kamera. Ich habe nämlich gelernt, wenn man das hochhält, dann ist der Wiedererkennungseffekt da. Ich freue mich wahnsinnig, dass es viele Menschen gibt, die das Buch interessiert. Und ich bin jetzt tatsächlich dauernd auf Lesereise und die Diskussionen danach finde ich sehr bereichernd. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die Redebedarf haben danach. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten und finde das auch sehr spannend, weil den einen bin ich nicht kritisch genug, ja, für die bin ich immer noch ein Systemling und die schreiben dann, ja, der Linksgrüne, der war schon ganz gut aufgehoben da bei der Tagesschau mit seinen Ansichten und den anderen gehe ich überhaupt, also den bin ich viel, viel zu kritisch, ja, und die schneiden mich jetzt, können mit mir nichts mehr anfangen und für die bin ich jetzt irgendwie der eben Interviews hier gibt oder in der Jungen Freiheit oder beim Kontrafunk und mit denen redet man doch nicht und so. Also insofern ist das jetzt, bin ich tatsächlich auf so einer Reise, die wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende ist. Also für mich ist das ein Prozess und ich weiß nicht genau, wo der mich hinführt. Ja, ich schreibe Kolumnen für die Berliner Zeitung, was mir großen Spaß macht, wo auch schon viele sagen, mit der Berliner Zeitung, da kann man doch nicht arbeiten und so. Also wo ich denke, wow, also wie weit geht denn die Brandmauer auch in den Medien schon, mit wem man alles nicht reden darf angeblich. Und ich habe einen Podcast hochgezogen mit 2 Kollegen, der auch ganz gut läuft, wo wir uns mit Medienthemen beschäftigen, sachlich richtig. Und mal gucken, wo uns das alles noch hinführt. Und ja, bin gespannt, es soll auch nicht das letzte Buch bleiben. Das nächste, da müsste ich jetzt langsam mal anfangen zu schreiben.
Welches Thema?
Es wird vielen vielleicht nicht sagen, es geht um Wochenkrippen in der DDR. Das geht also einfach um die Frage, platt gesagt, wie früh gibt man sein Kind in fremde Hände? Also wie gut ist Fremdbetreuung? Ich bin selbst ein Wochenkind, also das gab es in der DDR. Man konnte sein Kind Montag früh abgeben und Freitagabend wieder abholen. Und es blieb also auch über Nacht dort und das schon bereits in einem Alter ab 6 Wochen. Bis 3 Jahren. Und ja, wenn man die Bindungstheorie, die sich ja nun durchgesetzt hat, sich ansieht, hat das natürlich für die Menschen schwere Folgen für ihr späteres Leben. Es gibt jetzt eine erste Studie, die sagt, 92% der Betroffenen haben psychische Diagnosen. Und das ist, glaube ich, noch nicht richtig aufgearbeitet, wird nie halt unterbelichtet, weil ostdeutsche Themen es halt nicht so einfach haben, betrifft eine halbe Million Menschen und den, darüber wollte ich einfach gerne schreiben. Gibt auch ein paar Prominente und die das betrifft und fand das einfach ein spannendes Thema, ja.
Ja, da haben Sie ja genau das Thema als nächstes geplant, wegen dem ich aus dem Laden ausgeschieden bin, denn frühkindliche Bindung, die Thesen, das war ja meine grundsätzliche Arbeit, nachdem ich Mutter geworden war und plötzlich mir ein anderer Kopf gewachsen war. Da war ich noch in der Tagesschau. Und da haben Sie natürlich jetzt schon eingeplant, hoffentlich, dass Sie da ordentlich Gegenwind bekommen werden. Denn das sind absolute No-Gos. Sehr spannendes Thema, dazu kann ich Sie nur beglückwünschen. Sie haben gerade vorher gesagt, dass für manche bei den Lesungen die Themen nicht weit genug gehen, die Sie jetzt vertreten, während andere sagen, nee, also das geht ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie sich fühlen immer noch mit einem Fuß im Mainstream oder ist der Prozess schon so weit vorangeschritten, dass Sie diesen letzten Fuß aus dieser Mainstream-Ebene herausziehen? Das ist ja auch ein Prozess.
Also ich möchte das jetzt weder für die einen noch für die anderen, ich möchte mich nirgendwo zugehörig fühlen in dem Sinne. Ich rede ja mit allen und ich würde ja, also auch wenn jetzt irgendwie das Neue Deutschland anruft oder so, würde ich ja auch ans Telefon gehen, ja. Also ich bin einfach generell dafür, dass wir im Gespräch bleiben und ich finde diese Diskursverengung so schlimm, dass man eben sagt, mit dir rede ich nicht mehr. Das ist ja das Wesen der Demokratie, deswegen rede ich auch mit Leuten, dessen Meinung ich nicht teile. Also deswegen würde ich auch nicht sagen, ich fühle mich jetzt nur den einen zugehörig und den anderen nicht. Tatsächlich war es eher so, dass ich am Anfang Anfragen abgelehnt habe, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich eben, sagen wir mal, den Mainstream, wie man so schön sagt, einfach mich zugehörig gefühlt habe und eben genau wusste, wenn man mit anderen spricht, dann ist das Argument, dass man ausgestoßen wird. Und mittlerweile habe ich aber meine Meinung geändert, weil ich einfach das undemokratisch finde, wenn man sagt, du darfst mit denen nicht reden. Deswegen rede ich mit allen, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und insofern habe ich das jetzt für mich nicht abschließend beantwortet, ja, und hoffe einfach eher, dass auch, sagen wir mal, die sogenannten Leitmedien, Mainstream, wie auch immer man das bezeichnet, sich wieder besinnen, eben auch mit allen zu sprechen und auch, sagen wir mal, kontroverse Meinungen einzuladen, welche, die ihnen nicht nach dem Mund reden. Und da fallen mir ja auch ganz viele ein, die man eben gecancelt hat. Und man sollte überlegen, ob das eben auf Dauer so gut ist.
Vor allem, wenn es gute, selbstdenkende Menschen sind. Gibt es denn noch Kontakte zu Tagesschau-Kollegen von früher?
Also einige melden sich nicht mehr und ich denke dann, dann renne ich denen jetzt auch nicht hinterher, aber andere halten den Kontakt, schreiben mir oder rufen an. Was ich halt interessant finde, ist, dass das niemand öffentlich sich getraut. Ja, also das sind alles nur private Kontakte. Öffentlich würde sich jetzt niemand zu mir bekennen. Es gibt Leute, die mir Aufmunterungen schreiben oder auch Hinweise geben. Darüber müsstest du mal schreiben oder wusstest du schon, dass das und das da passiert ist? Ist das für dich interessant? Das finde ich natürlich gut, aber schade eben, dass öffentlich sich niemand bekennt. Im Gegenteil, öffentlich, wenn, dann wäre ich angegriffen. Ja, also ich bin ja auch noch, bin nicht nur auf X aktiv, sondern eben auch auf LinkedIn. Und da sind ja sehr viele ehemalige Kollegen sehr aktiv. Das ist ja offenbar das Medium, wo sie sich am wohlsten fühlen. Und da wäre ich dann schon auch manchmal unter der Gürtellinie angegriffen. Interessanterweise eben nie inhaltlich, ja, sondern also da widerlegt mich nicht jemand inhaltlich, sondern man versucht, das Medium zu diffamieren, mit dem ich gesprochen habe, oder aber mich selber zu diffamieren. Also gerade gestern hat mir wieder der ehemalige Chefredakteur der ARD dort geschrieben, wie lange denn dieses Geschäftsmodell des Tagesshow-Bashings mich noch tragen würde. Also allein schon die Idee, darauf zu kommen, dass das ein Geschäftsmodell ist oder dass man sich das vorher überlegt hat, dass man damit jetzt Geld verdienen will, ist absurd. Ich habe niemanden kennengelernt, der das freiwillig macht, sondern das sind ja alles Leute, die ausgestoßen wurden, die, wo es ein Prozess war, dass sie eben dahin gekommen sind, dass sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren und dann auch auf die Idee zu kommen, dass man das jetzt aus finanziellen Gründen macht, dass da irgendwie viel Geld zu verdienen gibt, das zeugt von einem gewissen Realitätsverlust. Also das Buch ist super erfolgreich, aber deswegen verdiene ich natürlich bei weitem nicht das, was ich als Redakteur verdient habe. Aus finanziellen Gründen hätte man in der ARD bleiben müssen. Und das ist schon zynisch, wenn das so ein ehemaliger Chefredakteur, der, ich möchte, keine Ahnung, was der verdient, aber es wird sehr, sehr, sehr gut gewesen sein, wenn der da sowas von sich gibt, ja.
Naja, also der ist ja eventuell noch in Kontakt, der ist wahrscheinlich in Rente, richtig?
Genau, der ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob er im Vorruhestand ist, aber er ist jetzt irgendwie Kommunikationsberater oder sowas. Aber kann auch sein, dass er das nebenbei macht, ja.
Und der mit Sicherheit ja auch noch mit ehemaligen Kollegen in Verbindung ist. Mein Eindruck, und das ist ja vielleicht auch die Begründung, warum dieser Mann so reagiert gegen Sie, als ich Ihre ersten Interviews gesehen habe, mit ihrer sachlich neutralen Art, aber durchaus faktengebunden, habe ich mir gedacht, oh, das ist ein schwerer Schaden, der Tagesschau damit zugefügt wird. Und ich denke mal, dass der Aufstand hinter den Kulissen gewaltig sein könnte und dass man vielleicht auch gerne hätte, dass sie mal irgendwann wieder etwas ruhiger werden.
Das glaube ich auch. Ich habe am Anfang mich auch sehr vorsichtig ausgedrückt, weil ich immer wusste, dass die Juristen des Norddeutschen Rundfunks mit einem gespitzten Bleistift da sitzen und mitschreiben. Man hat ja sofort gesagt, dass man gegen das Buch juristisch vorgehen möchte oder das zumindest prüft und hat das eben auch 5 Wochen lang diesen Vorwurf und das Damoklesschwert schwebte über uns und dem Verlag hat man aufrechterhalten, bis eben mal jemand nachgefragt hat, was hat denn die juristische Prüfung ergeben? Und dann hat man eben gesagt, nein, man wird nichts machen. Eben genau, glaube ich, aus dem Grund, dass man es nicht größer machen wollte. Denn man hat Schlagzeilen befürchtet, wenn es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt. Weil, wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt was sucht, findet man immer irgendwie Kleinigkeiten, an denen man sich hochziehen kann. Ich habe jetzt alle Fakten 3-mal überprüft, aber natürlich hätte man da irgendwie was machen können. Allein schon, natürlich, ich habe ja auch einen Vertrauensbruch begangen. Das ist ja nicht zu leugnen, dass da viele ehemalige Kollegen natürlich auch von mir enttäuscht waren, dass ich jetzt aus privaten Gesprächen zitiert habe. Ich habe das aber gemacht, weil ich glaube, das ist die wichtigste Nachrichtensendung des Landes. Und das Zustandekommen eines Meinungsinstruments in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was so wenig ausgeleuchtet ist, so wenig transparent, das ist schon von dem öffentlichen Interesse. Und deswegen glaube ich, war das gerechtfertigt, wenngleich ich die ehemaligen Kollegen in diesem Punkt durchaus auch verstehen kann. Aber ja, also die werden auf jeden Fall gehofft haben, dass sich das nicht so gut verkauft, dass es nicht weniger Interviews gibt. Und ich glaube, die sind auch ein bisschen entsetzt, dass es ist ja jetzt schon am 20. Januar rausgekommen, aber dass sich das immer noch so lange hält. Auch hier immer noch habe ich Interviewanfragen, Anfragen zu Lesungen und bis in den März nächsten Jahres hinein. Bin selber ein bisschen überrascht, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es viele Menschen gibt, die trotz allem immer noch nichts von dem Buch erfahren haben, weil man muss sich halt vergegenwärtigen, die Hälfte des Medienmarktes gehört dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja. Und der hat ja bis auf eine ganz kleine Ausnahme, ein mutiger Kollege beim RBB in einem Medienmagazin hat mich interviewt. Aber sonst haben die darüber nicht berichtet. Das heißt, wer sich dort hauptsächlich informiert und vielleicht noch die Süddeutsche oder den Spiegel liest, der hat das ja überhaupt gar nicht mitbekommen. Der konnte das nicht mitbekommen. Und deswegen ist da noch ein gewisses Potenzial zu heben an Leuten, die das aber bestimmt auch interessiert. Weil, wie gesagt, es gibt auch durchaus in der Mitte der Gesellschaft ein gewisses Unbehagen an der Tagesschau oder am öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt insgesamt.
Sie beschreiben ja immer wieder die Macht und den Einfluss der Tagesschau. Als ich noch dabei war, habe ich auch immer voller Stolz gesagt, die wichtigste Nachrichtensendung im deutschsprachigen Raum. Ist sie vielleicht auch noch, ich kann es nicht sagen, ich weiß auch nicht, ob es da neue Erhebungen gibt, Ich kann mir nur vorstellen, das, was ich in meinem Umfeld, nun ist das speziell das Umfeld, ist auch klar, aber was ich wahrnehme, es guckt keiner mehr Tagesschau, jedenfalls die Leute, die ich kenne, nicht. Ich schaue auch zwischendurch rein, aus den gleichen Gründen wie Sie. Man muss natürlich dranbleiben, man muss schauen, was machen die oder was machen die nicht. Aber wenn wir von einem so großen Machtinstrument, der für die Meinung der Menschen sprechen, und es sind die ganzen Missstände, die Sie jetzt geschildert haben, und ich kann Ihr Buch auch nur jedem empfehlen zu lesen, der die Tagesschau schaut oder der sie auch nicht mehr schaut, dann ist das ja, also es ist kein Straftatbestand, was da passiert, aber durch die Unterlassungen, durch die Sortierungen, Platzierungen, durch die Experten, die nur einseitig oder meist nur einseitig ausgewählt werden. Ich denke da gerade auch an die Corona-Krise, wo Leute wie Professor Hockerts oder Bhakti oder Wolfgang Wodak nicht gehört wurden, sondern im Gegenteil sogar diffamiert wurden, wenn man Redakteure darauf angesprochen hat. Wie lange kann die Tagesschau diese Macht noch halten? Und was würden Sie, wenn Sie jetzt eine Entscheidung treffen könnten, die umgesetzt werden würde, was die Tagesschau anders machen müsste? Was würden Sie entscheiden?
Also einmal glaube ich, ist die Tagesschau tatsächlich immer noch relativ mächtig. Allein schon, denn der Name ist halt eine Marke, die ja auch auf tagesschau.de und auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, da waren sie ja durch den ehemaligen Chef Knifke sehr früh, der eben ein paar jungen Leuten gesagt hat, macht mal einfach. Und deswegen waren sie sehr früh auf Instagram und TikTok und sind dort auch sehr, sehr erfolgreich. Ich finde das umstritten, was sie da machen, weil das mit der Tagesschau-Marke auch nicht immer was zu tun hat. Das ist sehr, sehr bunt und geht in Richtung Unterhaltung. Aber auch da erreichen sie eben wahnsinnig viele Menschen und das ist eben schon noch einflussreich, ja. Ich wäre auch auf den Lesungen immer gefragt, stimmt das, dass eben jeden Abend da im Schnitt 9,5 Millionen Menschen 20 Uhr davor sitzen? Ich habe jetzt keinen Grund, den offiziellen Zahlen zu misstrauen, bin aber auch immer ganz erstaunt, weil ich lerne immer weniger Menschen kennen, die das schauen. Und ist ja rein logisch immer, meine Kinder wissen gar nicht, wie analoges Fernsehen funktioniert. Also die Menschen, die sich 20 Uhr vor die Tagesschau setzen, das wird immer mehr abnehmen, ja. Also ich bin auch schon 53, ich mache es auch nicht mehr. Also ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, ja. Und da muss man dann mal gucken, inwieweit tatsächlich dieses Ritual und diese Marke, ob das eben tatsächlich alles so erhalten bleibt, das denen auch bewusst, da versuchen die sich auch für die Zukunft aufzustellen. Und was sie da so machen, irgendwelche Twitch und alles, es funktioniert, glaube ich, nicht so richtig. Wird auch, glaube ich, Geld verbrannt. Ja, wenn ich was entscheiden könnte und anders machen würde, muss ich immer sagen, ich glaube, man kann so an ganz kleinen Rädchen drehen, man kann kleine Verbesserungen sofort einsetzen, aber das Große und Ganze, das ist sehr, sehr hartleibig. Also da müsste man wirklich, mittlerweile bin ich so weit, dass ich denke, man müsste das Ganze abwickeln und neu aufbauen, und zwar kleiner und anders. Und dann sollten wir uns alle mal zusammensetzen über Bürgerräte und überlegen, was für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir überhaupt? Wie groß soll der sein? Was hat der für Aufgaben und wer soll ihn kontrollieren? Und was sind wir bereit dafür zu bezahlen? Weil die Politik, die das ja ändern könnte, macht in meinen Augen im Moment überhaupt gar keine Anstalten, da was zu verändern. Ich höre nur entweder abschaffen oder eben alles so beizubehalten. Also was man da an Reformchen angeht im 22. Medienänderungsstaatsvertrag, das ist ja wirklich lächerlich. Irgendeinen Spartenkanal abschaffen und eine Hörfunksender abschaffen, aber das sind ja keine echten Veränderungen. Ja, in so kleinen Stellschrauben, also wäre natürlich gut, dass man die Stellen ausschreibt, dass man die Menschen nur zeitlich begrenzt dorthin setzt, vielleicht nur für 5 Jahre, dass man ein Rotationsprinzip einführt, also dass nicht nur dort Menschen aus Hamburg sitzen, sondern eben auch aus Leipzig, München, Stuttgart. Und dass man eben auch in Dialog tritt, dass man auch direkt mit denen einmal im Monat in irgendeinem Format auch sich austauschen kann. Das wären schon so erste Maßnahmen. Aber ja, und grundsätzlich ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil, sag mal, wer geht im Moment in öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in Journalismus, wo kommen die Leute her? Das kann man ja sehr schwer beeinflussen, ne? Es ist eben im Prinzip auch ein bestimmtes Milieu, was dort was dort arbeitet. Und das zu verändern, das wäre ein richtig harte Bretter, glaube ich.
Eine Frage zum Schluss, das interessiert mich persönlich. Ich war ja nun 18 Jahre lang Sprecherin bei der Tagesschau. Es gab immer wieder Diskussionen, ob die Sprecher abgeschafft werden und Moderatoren eingesetzt werden sollen. Die Sprecher lesen ja nur das ab, was der CVD letztlich abnimmt, was die Redakteure geschrieben haben. Ich hatte als Sprecherin, das kann ich ja so sagen, ist nur mein persönlicher Eindruck, hatte immer das Gefühl, dass auf die Sprecher herabgesehen wird. Wenn man mal Einwände hatte oder Fragen hatte, dann ging das relativ schnell, lies mal und gut ist. Wie ist denn Ihr Blick als Redakteur der Tagesschau auf die Sprecher gewesen?
Also als ich nach Hamburg gekommen bin, war das ja wie für mich, ich war ja wie so eine Art Fan oder Groupie, dann war ich baff erstaunt, plötzlich steht man eben jemanden gegenüber, den man jahrelang jeden Abend in seinem Wohnzimmer hatte. Ne? Das ist natürlich schon nochmal was ganz Besonderes. Und dann hat mich baff erstaunt, wie die alten Hasen in der Redaktion, die seit 20 Jahren eben da arbeiten, mit den Sprechern umgegangen sind, nämlich sehr herablassend. Und das ist genau so, wie Sie das beschreiben. Also die Sprecher spielen eine untergeordnete Rolle und das ist für viele Zuschauer, glaube ich, auch, die wissen das nicht. Also die kennen die Namen der sechs Sprecher und Sprecherinnen, aber könnten auch dann nach der Sendung, da wissen die manchmal die Themen gar nicht, aber die wissen, wer die Sendung gesprochen hat. Und das sind die, die die Sendung repräsentieren, nicht nur das ganze Gesicht, sondern das ist eben schon, das ist das Image der Sendung. Und deswegen ist es besonders frappierend, wie man mit diesen Menschen umgeht. Ja, also ich habe so erlebt, dass man seinen Dienst 18:30 antritt und in Maske und dann bekommt man die Texte und muss eigentlich fragen, ob man ein Wort ändern möchte, macht sich Betonungszeichen und wenn man fehlt, fällt das frühestens 19 Uhr auf. Da gibt's ja dann plötzlich Hektik, weil jemand vielleicht mal in dem Dienstplan seinen Dienst vergessen hat und man natürlich so schnell jetzt nicht, die wohnen ja nicht direkt um die Ecke, so schnell herbei organisiert werden kann. So sind ja manche, die bei Tagesschau 24 arbeiten, dann plötzlich zu ihrem 20-Uhr-Auftritt gekommen, weil der eigentliche Sprecher nicht da war und der die 17 Uhr gemacht hat, der ist schon längst mit dem Taxi zum Flughafen gefahren und weg. Also das zeigt ja, was für eine Nebenrolle in Anführungszeichen ja sie in der Redaktion eben spielen und auch in der Auswertung. Es gibt ja nach der 20 Uhr immer dann die Auswertung und da habe ich das oft auch erlebt, dass sie aus dem Studio gekommen sind und dabei standen. Und wenn man sich jetzt nicht gerade versprochen hat oder so, haben sie keine Rolle gespielt. Ganz selten, dass man mal sie mit einbezogen hat auch. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Sprecher auch ein bisschen darunter leiden, nicht dazu zu gehören, nicht mit einbezogen zu werden. Und man kann ja auch sehen, dass viele sich da auch irgendwie, dann sind ja alle frei, ne? Also sind ja nicht festangestellt, dass man sich da irgendwas gesucht hat, wo man sich verwirklichen kann, eben eine Talkshow oder als Hörbuchsprecher oder der eine hat sich eben den Triathlon als seine Selbstverwirklichung gesucht, was auch immer, ja. Aber klar, es ist für einen Journalisten natürlich unbefriedigend, immer nur fremde Texte vorzulesen, auch wenn man da ein ganz bekanntes Gesicht dann in Deutschland ist. Wie Sie das beschreiben, und ich meine, der aktuelle Fall, Konstantin Schreiber, ja, der dann freiwillig aufgehört hat, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass er sich verwirklichen möchte, dass er andere Talente hat. Ich meine, wer spricht schon Arabisch und Reportagen drehen kann in aller Welt und dass er das natürlich auch nutzt und die Bekanntheit hat er jetzt und dann kann er seine anderen Talente damit verbinden. Ich finde das sehr schlau von ihm und vielleicht hat er das ja nie so offen gesagt, aber es ist nur eine Vermutung, hat er sich als konservativ denkender Mensch da eben auch nicht so wohl gefühlt.
Mhm. Könnte es, weil ich sagte es schon, es war immer wieder die Diskussion, dass die Sprecher, die Sprechmaschinen, sage ich in Anführung, abgeschafft werden, um Moderatoren dahin zu setzen, die natürlich ihre eigene Meinung in eine Moderation mit einfließen lassen. Ist also der Tagesschau-Sprecher eigentlich eine, auch nur in Anführung gesagt, willkommene Marionette, um das linksgrüne Gedankengut nach außen zu transportieren?
Ja, wenn man, wie die Selbstbeschreibung der Tagesschau ja ist, und vielleicht ist eben früher die Sendung auch so wahnsachlich nüchtern, hanseatisch berichtet, ist ja die Idee mit dem Sprecher ganz gut, weil man eben keine eigene Meinung und Haltung mit einbringt. So wie es jetzt ist, ist natürlich aber tatsächlich dann nur ein Vorwand, weil da liest eben natürlich das Weltbild der Chef vom Dienst vor und dann wäre es wiederum besser. Man würde es eben machen wie beim ZDF und dann setzt man jemand hin. Da weiß ich eben, dass Dunja Hayali ihre persönliche Meinung da gerade vorträgt und da gar keine Neutralität vorgetäuscht wird. Insofern wäre das eigentlich dann ein Stück weit ehrlicher.
Lieber Alexander Teske, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses schöne Interview. Und wünsche Ihnen auch beruflich ein erfolgreiches Weiterkommen. Dankeschön.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank.